Hey, wie gut es mal wieder ist, heute Morgen hier zu sprechen. Ich habe mich darauf gefreut und ich habe euch eine Message mitgebracht. Das ist jetzt nicht die durchdachteste, strukturierteste Message, sondern ist so ein bisschen, kommt direkt aus dem, was ich gerade sehe, wo wir stehen als Church und was das vielleicht auch für dich bedeutet, was das für uns bedeutet, worauf wir in diesem Jahr schauen. Und vielleicht sagst du, oh, ich bin hier nur zu Besuch, dann kann ich hier abschalten, kann irgendwie am Handy was machen. Aber ich möchte dir sagen, weißt du, die Vision für Gottes Haus ist immer verbunden mit der Vision Gottes für dein Leben, mit dem Plan Gottes für dein Leben. Es gibt ja diesen Spruch oder dieses Gebet, Herr, zeig mir, was ist dein Plan für mein Leben? Und der gute Peter Protheroe sagt ja immer, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, Gott, was ist dein Plan? Und wie kann ich Teil davon sein? Wie kann mein Leben in das hineindienen, was du gerade tust? Teil davon sein, was du gerade tust. Und ich möchte zwei Dinge, wo Lilly und ich den Eindruck haben, dass Gott gesprochen hat, mit euch teilen und ein bisschen sagen, was das für mich gerade bedeutet in dieser Season, okay? Ja, danke, Christoph. Let's go. Hier, come on. Danke, Christoph ist am Start, das reicht. Hey, Mann, ich möchte dir sagen, und das ist etwas, was ich mir selber sagen muss, das ist ein aktives Handeln, nimm das Haus Gottes nicht für selbstverständlich. Nimm Zeiten von Praise nicht für selbstverständlich. Nimm diesen Ort nicht für selbstverständlich, sondern mach es zu einem Ort, der dir heilig ist, der dir kostbar ist, wo du dich hineingibst mit all deiner Kraft. Gott ist hier. Gott begegnet uns in unserer Mitte. Passiert aber nur, wenn ich Teil bin davon. Und dazu möchte ich immer ermutigen. Es ist, manchmal kann man so durch die, ne, im Englischen sagt man going through the motions. Man kennt das schon, jetzt kommt A, dann kommt B, dann kommt C, dann kommt D und dann ist die Schlange zum Kaffee schon wieder so lange, dass eigentlich sich das doch fast gar nicht gelohnt hat. Nee, sondern zu sagen, hey Gott, was hast du heute für mich? Weil ich glaube, Gott möchte zu dir sprechen, heute Morgen. Möchte dir was mitgeben. Vielleicht legst du mal kurz deine Hand aufs Herz und sagst ganz simpel, Gott, was hast du heute für mich? Was hast du heute für mich? Vielleicht ist es was in der Message, vielleicht ist es was im Lobpreis, vielleicht sogar in einem Gespräch. Aber ich glaube ganz fest und ich bin hier, weil ich hören möchte, was Gott für mich hat. Wo er gerade ist. Alright, wir haben ja letzte Woche unsere 21 Tage Gebet und Fasten abgeschlossen. Mit einer, fand ich mal, einem Hammer-Sonntag. Ne? Neil, ein alter Freund von mir aus der Bibelschulzeit noch, hat eine starke Message, hat ein starkes Zeugnis. Der hat morgens hier gesprochen, war in Kiel am Sonntagnachmittag in unserem Nachmittag-Gottesdienst dort. Wir waren über 40 Leute und 5 Leute haben sich entschieden dazu, Jesus ihr Leben zu geben. Hey, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, das ist ungefähr ein Achtel, wenn wir das mal gerade rechnen. Stell dir mal vor, wenn ein Achtel hier heute Morgen eine Entscheidung treffen würde, Jesus ihr Leben zu geben. Das ist unfassbar. Wir würden durchdrehen, weil wir sagen, was passiert denn hier? Erweckung! Come on! Und ich glaube an Erweckung. Wisst ihr, in Kiel war vor einem Jahr exakt noch gar nichts. Da war noch gar nichts zu sehen. Da hatten wir noch nicht mal angefangen. Und letzten Sonntag dürfen wir schon anfangen, da zu ernten, dürfen Menschen einladen, diesen Schritt zu tun, der ihr Leben komplett verändert. Das ist unfassbar. Und vielleicht ist das eine Message, die du hören musst, selbst wenn vielleicht in deinem Leben heute noch gar nichts zu sehen ist. In einem Jahr kann es komplett anders sein. Wenn man eine Entscheidung trifft, sagt Gott, ich folge dir nach. Gott, ich gehe auch in den Gehorsam rein. Ich werde nachher noch ein ganz bisschen über Kiel erzählen, weil manchmal denkt man ja so, boah, wenn dann diese Berufung, wow, diese Vision Gottes, wenn er spricht, das wird wie jeden Tag Disneyland werden. Alter Schwede, das wird so krass und es wird so cool werden. Ich werde nur Spaß. Hey, ich sag dir ganz oft, beginnt es mit Gehorsam. Und zwar, Gehorsam brauchst du dann, wenn du etwas tun musst, was du eigentlich nicht tun willst. Wenn du es sowieso tun willst, dann ist es kein Gehorsam. Hast du mal drüber nachgedacht? Gehorsam ist dann notwendig, wenn ich etwas weiß, ich muss was tun, aber ich will das gar nicht tun. Zum Beispiel, keine Ahnung, Steuern zahlen oder mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Was für eine Ungerechtigkeit. Ich muss schneller als andere Leute am Ziel sein, oder? Geht's nur mir so? Mann, Leute, ich bin ehrlich hier. Wisst ihr, ich habe mal, danke, ich habe mal festgestellt, auch wenn das eigentlich gar keinen Sinn macht, ich will immer gewinnen. Ich will auch an der Ampel gewinnen. Und die nächste Ampel will ich auch kriegen. Ne? 2 Sekunden, egal, ich will gewinnen. Aber ey, Gehorsam, oder? Manchmal wird Gehorsamswille auch verstärkt, indem mir so richtig schlechte Fotos von mir geschickt werden. Die voll teuer sind, ey. Übler Service, aber alles geht den Bach runter in diesem Land, okay? Das heißt, ich glaube, dass das ein Jahr ist, wo Gott neu Vision oder vielleicht schon Vision, die du kennst, groß machen möchte. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Jahr sein wird, wo so ganz viel krass Neues kommt. Wo so etwas kommt, wo du sagst, boah, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Never ever. Sondern das wird so sein, hey, ich dachte, das wäre vorbei. Ich dachte, ich hätte es verbockt. Ich dachte, das kommt nie mehr. Oder, hey, ich dachte, das Level, auf dem das hier läuft, ist alles, was ich mir sozusagen wünschen kann. Ich glaube, Gott wird Dinge, die da sind, größer machen. Und das bringt mich zu dem ersten Bild, was ich mit euch teilen möchte. Lilly und ich haben uns Zeit genommen zu beten in der Gebets- und Fastenzeit. Das machen wir so, wir fragen einfach für uns, Gott, was ist in diesem Jahr dran? Was ist dran hier in Church? Auch wir fragen für Leute in der Kirche. Und das ist immer irre, was da passiert. Kiel ist aus so einem Tag geboren worden, die Entscheidung, das zu tun. Das ist aus so einer Gebetszeit entstanden. Und hey, ich möchte ganz besonders euch Ehepaare ermutigen. Ich weiß, das ist ein Fight, zusammen zu beten. Ich weiß, das ist umfochten. Es gibt ein paar, die sagen, easy, machen wir jeden Tag 12 Mal. Aber bei Lili und mir, dafür Zeit zu finden, auch da einander zu finden in dem Moment. Aber wir haben gelernt, das ist so kraftvoll, wenn wir zusammenkommen und sagen, Gott, rede du. Wir kommen nicht mit unseren Anliegen, rede du. Und ein Bild, was ich für mich empfangen habe, und übrigens, wir glauben in dieser Church daran, dass Gott mit dir reden möchte. Vielleicht hast du deinen Christsein bisher ohne die Stimme Gottes gelebt. Und ich möchte dir sagen, es gibt so viel mehr. Das erste Bild, was ich bekommen habe für mich und wo ich merkte, boah, das landet irgendwie, das war ein Bild davon, wie ich einen Kamin, der so ein bisschen brennt, wo das Feuer, das ist schon an, aber das will nicht so recht in Gang kommen. Wer von euch kennt das? Wer von euch hat einen Kamin oder einen Ofen zu Hause? Sehr gut. Genießt es, solange das verboten wird. CO2-Steuer und so, aber egal. Und es gibt Tage, da schmeißt du da alles rein, zündest einmal an und das Ding brennt einfach los. Und dann kannst du da die dicken Klumpen reinhauen. Und das Feuer ist einfach super easy in Gang zu bringen. Und dann gibt es Tage, da will das einfach nicht. Da machst du alles so wie sonst auch und es fängt irgendwie an, aber du musst dem ganz viel Aufmerksamkeit geben, damit das Feuer nicht ausgeht. Und das ist vielleicht mein erster Impuls heute Morgen. Ich glaube, wir sind in einem Jahr, wir sind in einer Season als Church, wo ein Feuer angefangen hat, in verschiedensten Bereichen. Da brennt schon was. Also ein positives Feuer. Ne? Nicht, hier wäre irgendwo ein Feuer, wenn man ganz ruhig bleiben. Da ist ein Feuer schon langsam an, aber das ist nicht ein Feuer, was du einfach so laufen lassen kannst, sondern das braucht deine volle Aufmerksamkeit, damit es nicht ausgeht. Auf der einen Seite, aber es braucht auch deine volle Aufmerksamkeit, dass es so richtig entfacht wird. Ich glaube, wir sind in einem Jahr, wo Gott das Feuer entfachen möchte. Das heißt zum einen nichts radikal Neues, sondern ein gezieltes Verstärken. Und interessant war die Message von Pastor Steve am 31.12. Er hat darüber gesprochen, ihr sollt euer Licht leuchten lassen. Er hat zum Beispiel aus der Bergpredigt Matthäus 5 zitiert. Hey, stellt euer Licht auf einen Scheffel, lasst es leuchten, macht es sichtbar. Macht es, es soll vor den Völkern leuchten, euer Licht. Heißt es an einer Stelle im Propheten Jesaja. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und ein Feuer kann kaum glimmen, es ist trotzdem an, oder es kann hell lodern. Und ich liebe Feuer. Ich liebe es, da reinzuschauen. Ich liebe die Wärme, die davon kommt. Ich liebe das Spiel von Feuer. Ich finde es faszinierend. Ich glaube, Gott möchte das Feuer, was da ist, was hier ist, entfachen. Feuer ist vom Ding her eigentlich nichts Kompliziertes. Ne? Natürlich gibt es da irgendwelche komplexen chemischen Rechnungen und so. Und ich muss wirklich gestehen, Chemie war jetzt mein absolut Topfach. Ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Nur so Worte wie exothermisch und endothermisch schwirren da noch rum. Aber ich habe Abi, also. Aber hey, Feuer ist vom Ding her nichts Kompliziertes. Du brauchst irgendeinen Brennstoff. Du brauchst etwas, was brennen kann. Dann brauchst du Sauerstoff. Ne? Feuer braucht Sauerstoff. Und dann brauchst du etwas, was es anzündet. Etwas, was Hitze produziert. Und zwar genug Hitze, dass mehr Hitze entsteht. Und diese Hitze, die mehr entsteht, die Macht führt dazu, dass das Feuer immer größer wird. Und das ist irgendwie eine interessante Sache, weil Feuer, je größer Feuer wird, umso mehr holt es sich davon, was es braucht. Es gibt so einen Moment im Feuer, wo du merkst, jetzt läuft das Ding. Und dann musst du das Feuer geradezu kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Videos gesehen habt. Ich habe mal gesehen in Australien, wenn da so ein Steppenbrand ist und der so richtig in Gang ist, der saugt den gesamten Sauerstoff ein und ist teilweise bis zu 100 km/h schnell. Also saust da. Es ist unfassbar, in welcher Geschwindigkeit das teilweise da die Feuerwehrleute überholt und so. Aber trotzdem gibt es den Moment, wo Feuer etwas relativ Kleines ist, was ganz viel Arbeit braucht, dass es in Gang kommt. Und ich glaube, Gott sagt, ey Leute, das Feuer ist schon an. Ein Feuer brennt schon. Und ihr könnt dafür sorgen, dass das mehr wird, dass das größer wird. Okay, alles klar? Ich liebe das auch, die Stelle, wo die Emmaus-Jünger dem auferstandenen Jesus begegnen. Das steht in Lukas 24. Das möchte ich euch mal vorlesen. Irgendwie ist meine Sache hier verrutscht. Doch jetzt, Lukas 24, in Vers 32 heißt es, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten die zueinander. Und was war da passiert? Die waren mit Jesus unterwegs, ohne dass sie es wussten. Und sie waren frustriert und enttäuscht und verletzt. Sie kehrten nämlich von Jerusalem nach Hause zurück. Und sie hatten gerade erleben müssen, wie ihre Hoffnung, wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und sie dachten, alles ist vorbei, alles, was wir gehofft hatten. Und unterwegs gesellt sich jemand zu ihnen und sagt, ihr habt das ja wohl überhaupt nicht verstanden. Soll ich euch das mal erklären? Und hey, das sind Juden, die studieren, seit die 12 Jahre alt sind, studieren sie die Tora. Die gehen da durch eine Toraschule, die kennen jeden Vers, geradezu auswendig. Immer wieder haben sie es wiederholt und haben Auslegung dazu gehört, Woche für Woche. Und dann kommt dieser Mann und sagt, habt ihr das nicht gesehen? Der Messias, der Retter, der muss leiden, der muss sterben. Und er erklärt es ihnen. Und dann sagen sie irgendwann, hey, Mann, komm zu uns nach Hause, geh nicht weiter. Und dann sind sie zusammen und machen genau das, was wir gerade getan haben. Jesus bricht das Brot. Und in dem Moment checken sie, Jesus lebt. Und er ist weg. Und sie rennen zurück nach Jerusalem und sagen, hey, uns ist Jesus begegnet. Und die da sind, sagen, wir haben ihn auch schon gesehen. Was geht hier ab? Und genau dem Kontext sagen sie, hat es nicht in uns gebrannt wie Feuer? Und hier ist jetzt die Frage, was für ein Feuer? Vielleicht wartest du auf das lodernde, wilde Feuer, was irgendwie alles einnimmt und sagst, ja, wenn wir uns so fühlen, wenn das Feeling so ist, dann geht's ab. Aber vielleicht hat ja Gott schon Feuer in dich gelegt, was ganz klein brennt. Wo du, wenn du von hier weggehst am Sonntagmorgen, merkst, da ist was anders. Wenn du in deinen Tag gehst, merkst, irgendwas in mir ist eine Sehnsucht da. Und ich glaube, das gilt es, besonders in diesem Jahr, nicht zu unterschätzen. Okay, ganz kurz, was glaube ich, sind die Dinge, die es für dieses Feuer braucht?
damit das Feuer entfacht werden kann. Gemeinschaft, sehr gut. Aber nicht verraten hier, ich will das doch noch predigen. Weil, ey, wenn ich hier hingucke, dann sehe ich, das Feuer brennt schon. Ich liebe es. Irgendwie seit diesem Jahr, der Worship ist nochmal auf ein anderes Level gegangen. Vielleicht nicht 1000 Millionen, aber irgendwie merke ich, es ist eine andere Leidenschaft da, es ist ein anderer Hunger da. Wisst ihr, wie hart wir früher arbeiten mussten, dass Leute in der ersten Reihe sitzen? Alle hatten Angst und saßen da hinten rechts oben. Das ist voll hier. Leute, es gibt Leute, die sagen, boah, ich habe Hunger. Ich will im Lobpreis Jesus begegnen. Und das spüre ich überall, wo ich hinschaue. Ist eine Sehnsucht da. Wenn ich in Kiel bin, sehe ich, da ist eine Sehnsucht da. Eine Sehnsucht danach zu sehen, wie Kirche diese Stadt verändert. Wie Leben verändert werden. Wie was Neues entsteht. In Nivel geht was. Leute, es passiert richtig was in dieser Kirche. Und man kann sagen, hey, ja, ich bin irgendwie jeden Sonntag da. Oder kannst du sagen, ey, ich gehe mal einen Schritt zurück und ich schaue auf das größere Bild. Hier passiert richtig viel. Es ist etwas in Bewegung. Und ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr Input von uns. Ne? Im Moment ist es noch exothermisch. Smart, oder? Nee. Aber irgendwas kommt das in Gang und fängt an, das mitzuziehen. Das reinzuziehen, was es braucht. Den Sauerstoff, nach dem du dich sehnst. Die Leidenschaft, nach der du dich sehnst. Aber im Moment gilt es noch, das wirklich selber mitzugestalten. Okay? Also, das Feuer brennt schon. Es braucht nicht mehr Anzünder. Wir brauchen nicht mehr Sachen, die wir hier machen und da machen. Manche Leute sagen, oh, wir müssen noch das machen und dies. Und ich denke, nee. Das, was wir machen, das muss stärker brennen. Das muss heller werden, das muss heißer werden, das muss sichtbarer werden, das muss größer brennen, das muss entfacht werden. Wir machen schon genau das, was wir tun sollen. Und jetzt gehen wir auf ein neues Level da drin. Denn die Frage, wenn Feuer Brennstoff braucht, was ist denn der Brennstoff? Und für mich ist das, was wir gerade gesungen haben, in Surrender. Das bin ich selber. Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe dir mein Leben. Nicht den Teil des Lebens, auf den ich stolz bin und am Sonntag präsentieren kann, sondern ich gebe dir mein Leben. Mit den Höhen, mit den Tiefen, mit meinen Träumen, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Leidenschaft, vielleicht auch mit meiner Trauer. Aber ich gebe dir mein Leben, Jesus. Ich bringe mich da hinein. Und das, was gebraucht wird, neben dem Brennstoff, der Sauerstoff, was ist denn der Sauerstoff? Und ich liebe das, wenn Feuer in Gang kommt. Ich habe zu Hause so einen Kamin, der hat so eine Schiebetür. Und manchmal habe ich alle Züge offen, aber es kommt nicht so richtig in Gang. Und dann mache ich diese Schiebetür nur so ein bisschen nach oben. Und da gibt es so einen bestimmten Punkt, wo irgendwie das Feuer so viel Sog entwickelt, dass ich sehe, wie das richtig anfängt zu brennen. Ne? Manchmal will es immer noch nicht, dann muss ich irgendwie noch die Tür zum Garten aufmachen, dass mehr Sauerstoff reinkommt. Aber damit mehr Sauerstoff da ist, gilt es, Raum zu schaffen, dass dieser Sauerstoff zufließen kann. Und hey, der Sauerstoff, von dem wir leben, darüber habe ich gesprochen, das ist Gottes Geist. Das ist der Geist, der uns Freiheit schenkt, der uns aber auch die Wahrheit gibt. Und was bedeutet es, dass der Heilige Geist mehr Raum bekommen soll? Das beginnt wieder bei mir. Wo ist in meinem Leben, wo sind Orte, wo ich dem Heiligen Geist Raum geben kann? Wir haben das gemeinsam getan in 21 Tagen, zu sagen, hey, wir schaffen Zeiten des Gebets, wir schaffen Zeiten von Lobpreis, wir schaffen Raum, ganz praktisch, vielleicht sogar auf unserer Speisekarte, wir schaffen Raum für den Heiligen Geist, dass da Platz ist. Zu sagen, ey, ich kann das hier nicht produzieren, aber ich kann Raum schaffen dafür. Und auch das ist etwas, was wir zusammentun. Wir reden gerade darüber im Leitungsteam, dass wir wieder ein Gebetstreffen starten wollen. Dass wir sagen, hey, wir wollen einen Ort schaffen, wo wir Raum schaffen, dass Gott uns begegnen kann. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen das größer denken. Wer von euch kennt noch unser altes Puls-Gebetstreffen in der Speicherlinie? War cool. War für eine gewisse Zeit, aber wir machen das größer. Wir werden die Leute einladen, dazu zu kommen, live. Wir werden die Leute einladen, die vielleicht weiter weg wohnen, dass sie online dabei sind. Weil ich glaube, wir werden nicht mit Kiel und Niebel enden. Es werden noch mehr Orte dazukommen, wo Menschen sagen, hey, wir parken diese Vision und wir wollen sehen, dass hier Kirche entsteht. Und dass wir einen Raum dafür schaffen, dass immer wieder wir erfüllt werden, dass wir immer neu Sauerstoff bekommen. Dass wir Luft zum Atmen bekommen, weil unsere Luft zum Atmen, als Nachfolger Christi, das ist es, in der Gegenwart Gottes zu sein, seinen Heiligen Geist zu erleben, in Gemeinschaft mit anderen zu sein, in seinem Wort zu lesen, im Gebet zu sein, aber auch das zusammenzutragen, was wir haben. Wir wollen Raum schaffen dafür, dass Gott uns mit seinem Geist begegnen kann. Und was braucht es noch, damit Sauerstoff fließen kann? Du brauchst einen guten Flow. Es muss fließen können. Und eine Sache, an der wir gerade arbeiten, oder werden wir in diesem Jahr auch auf ein nächstes Level gehen, ist es zum Beispiel, einen Ort zu schaffen, wo Leute frei werden können. Es gibt hier großartige Leute, die Menschen begleiten in Seelsorge, in Jüngerschaft, im Gebet, manchmal langwierig, manchmal kurzfristig. Aber wir schaffen noch einen weiteren Ort. Wir werden das nennt sich Get Free, wo wir regelmäßig ganze Tage zusammenkommen und du bist eingeladen und du wirst dort lernen, wie bringe ich all den Mist, der diesen Flow Gottes in meinem Leben aufhört, wie bringe ich den zum Kreuz? Wie tausche ich das ein gegen seine Wahrheit, gegen seine Liebe? Wie kann ich frei werden? Wie kann ich Dinge, die mich zurückhalten, die mich begrenzen, die mich gefangen halten in der ewig wiederkehrenden selben Angst mit den ewig selben wiederkehrenden Mustern, wie kann ich davon frei werden? Weil wir wollen einen Flow schaffen, dass der Heilige Geist kommen kann. Und alles, was wir tun, ist immer mit dem Gedanken, hey, es wird der Moment kommen, wo so viele Menschen nach Jesus fragen. Da wollen wir ready für sein. Und wir sagen, hey, wir sind ready für eine Erweckung. Wann kommt die? Keine Ahnung. Aber hey, Gott macht, was Gott macht. Und wir machen das, was wir tun können. Wir schaffen Orte, in denen Menschen frei werden können. Wo sie Teil werden können. Wo dieses Feuer heller brennen kann. Und ich habe ja schon gesagt, in diesem chemischen Prozess, da wird irgendwie ein Feuer in Gang gebracht, das produziert Hitze und mehr Hitze und Brennstoff und Sauerstoff macht das Feuer immer größer, es entsteht mehr Hitze. Und ich musste darüber nachdenken, es gibt eine japanische Biene, die hat ganz abgefahrene Verteidigungsmethoden entwickelt. Ich habe mal so ein Video gesehen, da kamen so 4, 5 Hornissen an und haben wirklich diesen gesamten Bienenstock niedergemetzelt. Da haben die ganzen Bienen so mit ihren Beißerchen geköpft und genau. Und das waren absolute, 5, 6 Bienen haben, Hornissen haben hunderte von Bienen einfach umgebracht. Und dann hieß es, aber es gibt eine Bienenart, die hat eine Verteidigungsmethode gefunden. Und natürlich die Japaner, ist ja klar. Aber japanische Bienen, da kommt noch Hornisse rein und was die machen ist, die alle Bienen umzingeln diese Hornisse. Die gehen da ganz dicht dran und fangen an, mit ihren Flügeln zu vibrieren. Und die Masse dieser Bienen, die da zusammenkommt, in der Enge, wie sie zusammen sind, und jeder bringt sich ein, erzeugt Hitze im Mittelpunkt dieses Pulkes. Und die kochen diese Hornisse. Die essen abgefahrene Sachen da. Und es hat mich fasziniert, wo ich dachte, hey, manchmal ist unser Reflex so, es ist Schmerz da, es ist Unsicherheit da, es ist Angst da, es ist Angriff da, dass wir uns zurückziehen. Aber eigentlich sagt Gott, hey, komm zusammen. Weil wenn ihr zusammenkommt und wir sagen, einer unserer Werte ist Togetherness und nah beieinander sind, dann kann vielleicht eine Biene überhaupt nicht bestehen gegen so eine Hornisse, aber gemeinsam hat diese Hornisse überhaupt keine Chance. Mich hat das total bewegt und ich glaube, auch das ist ein Punkt, wenn wir sagen, das Feuer soll hell erleuchten, komm näher ran. Du zählst, ohne dich fehlt was, komm näher ran, geh einen Schritt. Vielleicht sagst du, boah, ich kenne diese Kirche noch gar nicht, hey cool, komm zum Equip-Kurs, lass dich einladen zu einer Group, die sich unter der Woche trifft. Oder vielleicht sagst du, boah, ich möchte irgendwie einen Schritt gehen. Komm mal mit nach Kiel, wir fahren jede Woche mit dem Team nach Kiel. Wo auch immer, komm näher ran, dass ein Ort entsteht, wo der Feind keine Chance hat. Wo Angst keine Chance hat. Wo die Angriffe des Feindes verpuffen, weil hier eine Gemeinschaft ist, sagt, wir halten zusammen. Und in unserem Mittelpunkt, da entsteht was. Daher wird eine Kraft entfaltet und entfacht, die schlägt sogar den größten Feind in die Flucht. Und wisst ihr, ne, ich komme noch kurz zurück zu meinem Kaminfeuer. Manchmal mache ich immer, ich mache immer dasselbe, wie ich das Ding anzünde. Und meistens funktioniert es, aber manchmal ist das Wetter einfach schlecht. Was in der Welt abgeht, hat einen Einfluss darauf, wie es uns geht. Was in der Welt passiert, möchte Einfluss nehmen, möchte Raum nehmen. Was du tagtäglich liest, was dir begegnet, was du vielleicht privat erlebst, das ist real. Ne, manchmal machen wir aus Kirche und geistlicher Tiefe so ein abgetrenntes Wunderland von unserem wirklichen Leben. Das geht nicht darum, dass wir uns als Christen irgendwie zurückziehen, ein bisschen Praise-Lieder singen und dann ist alles super. Nein, sondern es geht darum, dass alles, was unser Leben beeinflusst, darf Teil davon haben. Es gilt zu sagen, ich bin echt hier. Ich darf echt sein. Du darfst echt sein. Okay. Und nun zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt ist, ich glaube, Gott möchte das Feuer, was da ist, in diesem Jahr echt entfachen. Aber das wird der Anfang bei dir in deinem persönlichen Leben. Und wenn wir das zusammenbringen, dann entsteht was Großes. Und die Frage, die ich mir gestellt habe oder die du dir vielleicht auch stellst, ist, wie gebe ich mich denn hin? Ist das im Lobpreis, mich ganz doll anzustrengen? Noch mehr zu jumpen als Pastor Simon? Keine Ahnung, kannst du ja mal versuchen. Oder irgendwie so mit ernst verzerrtem Gesicht zu beten. Und dann passiert, nee, sich hinzugeben, das hat allein zu tun, damit im Glauben zu leben. Und Glaube ist ein großes Thema in der Bibel. Es gibt eine Stelle in Matthäus, ich habe einen Haufen Bibelstellen, aber ich renne da jetzt mal durch, weil ich zu einem Punkt kommen möchte, wo ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann zu Jesus kommt und sagt, hey, mein Diener, mein wichtigster Diener liegt sterbenskrank zu Hause, bitte heil ihn. Und Jesus sagt, alles klar, dann geh mal los, ich komme dir nach und dann bete ich für ihn. Und dann sagt der Hauptmann, nein. Ich verstehe, wie Autorität funktioniert. Nur ein Wort von dir wird dazu führen, dass mein Diener gesund ist. Und Jesus sagt, ey, solch einem Glauben bin ich in ganz Israel noch nie begegnet. Glaube ist so kraftvoll. Glaube ist kein Gefühl oder ein Wunschdenken oder ein Ignorieren von Tatsachen, ein seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Nee, Glaube ist zu sagen ganz bewusst, Jesus, ich folge dir nach in meinem Leben. Mein Leben besteht daraus, immer wieder Glaubensschritte zu gehen. Dinge, die ich nicht tun würde, wenn ich dich nicht hätte. Lilly hatte den Eindruck, und sorry für, das ist wirklich so gekommen. Lilly sagte, ey, ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, in diesem Jahr werden wir Entscheidungen treffen müssen, wo uns der Arsch auf Grundeis geht. Ne, und wir haben vorhin mit André über deutsche Sprichwörter gesprochen. Er sagte, die machen alle keinen Sinn. André kommt aus Albanien. Aber manche davon sind richtig gut. Und das ist so einer, wo du merkst, boah, diese Entscheidung kostet richtig viel. Und ich das ist genau Glaube. Zu sagen, hey, das ist ein bisschen wahnsinnig und es ist groß. Aber Gott, ich vertraue dir. Und ich glaube, das ist das, was das Fass zum Überlaufen bringt, was aus dem kleinen Feuerchen Feuer macht, ist, wenn du eine Entscheidung triffst. Jesus, ich folge dir nach im Glauben. Die Entscheidung, die ich treffe für meine Familie, die Entscheidung, die ich treffe für mich persönlich, den Dingen, die ich mich stelle, den Dingen, vor denen ich nicht länger weglaufe. Ich fange an, im Glauben loszugehen. Und weißt du, Glaube ist kein festes Ding. Ne? Nicht so ein 1-0-Ding, entweder Glauben oder kein Glauben. Sondern Glaube ist etwas, was wächst. Pastor Bruce hat letztes Jahr im November gesagt, hey, du fängst nicht an, Gott für 1 Million Euro zu vertrauen. Du fängst an, dass du ihm für 10 Euro vertraust. Und dann für 100 und für 1000. Du fügst immer 1 Null hinzu. Und irgendwann sagst du, hey, ich habe Glauben für 1 Million. Das ist nur ein Beispiel. Es geht hier gar nicht nur um Geld, sondern es geht darum zu sagen, hey, da, wo du bist, kannst du anfangen, Glaubensschritt zu tun. Und der Glaubensschritt, der für deinen Nachbarn dran ist, ist völlig egal für dich. Jesus möchte dich einladen, tu einen Schritt im Glauben. Hier sind manche Leute in diesem Raum, die haben schon unfassbare Glaubensschritte in ihrem Leben getan. und Glaube ist etwas, das ist unwiderstehlich für Gott. Wenn wir eine Community sind, wo Glaube ist. Das war ein Schritt, hier reinzugehen. Da mussten wir Glauben haben. Aber wir sind hier. Dafür brauche ich jetzt keinen Glauben mehr. Der läuft, der Laden. Aber ich glaube, Gott wird dich in diesem Jahr herausfordern. Sagt, hey, wenn du dein Licht leuchten lassen möchtest, ist es immer ein Glaubensschritt, den es zu tun gilt. Das ist etwas, was in deinem Leben passiert, aber was in unserer Gemeinschaft passieren wird. Wisst ihr, und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einmal das aufgreifen, was ich am Anfang gesagt habe. Weißt du, Glaube ist erstmal ein Gehorsamsschritt. Und Gehorsam brauche ich dann, um mich dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte oder was mir vielleicht widerstrebt. Weißt du, ich habe davon erzählt, letzte Woche waren wir über 40 Leute in Kiel. Wir haben Bekehrung erlebt. Da entsteht richtig was. Was ich auch faszinierend finde, ist bei uns im Team, da wird Berufung freigesetzt. Leute, von denen ich nie gedacht hätte, treten in was hinein, wo plötzlich du merkst, da ist eine Vision da. Da ist Glaube da, dafür, dass das Leben ganz anders sein kann, als was man bisher gedacht hatte. Und auch in Kiel, wir haben Leute da, die haben nie sich vorstellen können, irgendwann mal für Gott Großes zu bewegen. Aber du merkst, die fangen an, Glauben dafür zu haben. Aber wisst ihr, wie das angefangen hat? Wisst ihr, wie unser erstes Kiel-Meeting ausgesehen hat? Das war super awkward, ganz unangenehm. Wir waren mit einem kleinen Team, sind wir ins CVJM nach Kiel gefahren, hatten da einen Raum, der vielleicht vor 100 Jahren mal aktuell aussah. Und hatten so ein Roll-Up da aufgestellt. Natürlich hatten wir Leute eingeladen, so ein bisschen Werbung gemacht. Und auf dem Weg dahin dachte ich, kommt überhaupt irgendwer? Oder wird das einfach nur peinlich? Wird das einfach nur cringe? Und wir sitzen da in diesem hässlichen Raum, der noch nichts von unserer Vision irgendwie vermittelt durch die Räumlichkeit. Und es sind 4 Leute aufgetaucht. 4 Leute saßen da und wir saßen ein bisschen... Ja, also herzlich willkommen. Und das war noch nicht die große Explosion. Da brannte das Feuer noch nicht lichterloh. Es war einfach nur ein Schritt. Und Woche für Woche für Woche sind wir da aufgetaucht. Und haben gesagt, hey, wir träumen von Kirche. Wir haben Glauben für Kirche. Wir haben Glauben dafür, dass Menschen hier von Jesus hören müssen. Woche für Woche. Und wir werden das weiter tun, Woche für Woche. Und es gibt Wochen, da fühlen wir uns nicht danach. Es gibt Wochen, da läuft es anders, als wir uns das vorstellen. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist kein Wunschdenken, sondern Glaube besteht darin, eine Entscheidung zu treffen. Ich gehorche Gott mehr als den Menschen, inklusive diesen Menschen und vor allem diesen Menschen mit seinen Gefühlen und seinen Ängsten und seinem Stolz und was auch immer manchmal uns im Weg steht, ganz persönlich, zu sagen, Gott, ich glaube. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und ich weiß nicht, wo du gerade drin stehst. Ich möchte dir sagen, da, wo gerade noch nichts zu sehen ist, wird Gott was Neues schaffen. Da, wo im Moment noch Wüste ist, da, wo im Moment noch Einsamkeit ist, da, wo im Moment noch leere Räume sind, Gott wird was Neues schaffen. Und selbst wenn du es jetzt noch nicht siehst, Gott sieht es schon. Und er lädt dich ein, komm näher, mach einen Schritt. Ich tue etwas Neues. Und ich möchte zum Abschluss einfach einen Moment nehmen, dir einen Moment geben, dafür eine Entscheidung zu treffen. Ich würde dich einladen, dass du einfach aufstehst dazu. Wisst ihr, ich freue mich schon so auf unsere Wave-Konferenz im Mai. Ja, weil das ist so ein bisschen, ne, wie die japanischen Bienen. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir ein Wochenende Jesus geben, passiert so viel. Ich freue mich schon wahnsinnig auf Get Free, wenn Leute einfach erleben, wie gut Jesus ist, wie treu er ist. Aber weißt du, dass die Vision, die Gott für dein Leben hat, nicht auf diesen Ort begrenzt ist? Du bist eingeladen, Teil von Kirche zu sein. Du bist eingeladen, dich hier hineinzugeben, mitzubauen, anzupacken, mitzugeben, mitzubeten, mitzudienen, was auch immer nötig ist, zu sagen, hey, wir laden Menschen ein, in eine Begegnung mit Jesus zu kommen. Aber überall da, wo wir sagen, Jesus, wir stellen dein Reich an erste Stelle, sagt er, okay, jetzt zeige ich dir, wie meine Vision für dein Leben aussieht. Ich hatte in der Vorbereitung das Gefühl, es sind ein paar Leute, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich warte noch auf was. Ich warte noch, bis das endlich soweit ist. Ich warte noch, bis die Sache abgeschlossen ist. Ich warte noch, wenn ich soweit bin. Ich warte noch, wenn der Moment richtig ist. Oder du sitzt hier und sagst, ich warte noch, bis Gott mir ein Zeichen gibt. Ich möchte sagen, das ist dein Zeichen. Gott sieht das, Gott sieht dich und er sagt, fang an. Fang an da, wo du bist. Die Umstände mögen noch gar nicht so das sein, was du dir vorstellst. Fang an da, wo du bist. Es fühlt sich ganz anders an, als du möchtest. Aber Gott sagt, fang an. Da, wo nichts ist, werde ich was tun. Church, ich glaube, Gott wird in diesem Jahr das Feuer viel heller machen, als wir uns das vorstellen können. Lass mal einmal kurz die Augen schließen. Komm, Heiliger Geist. Berühre du uns. Komm mit deiner Gegenwart. Jesus, danke, dass du in deinem Wort sagst, du wirst den glimmenden Docht nicht auslöschen. Dass da, wo vielleicht gerade nur noch eine kleine Glut ist, komm, Heiliger Geist. Schenk neues Leben, neues Feuer. Jesus, und wir machen unser Gebet eins. Wir wollen überall hier im Norden, wollen wir sehen, wie dein Licht leuchtet. Und drüber hinaus, Herr. Jesus, wir wollen nicht träumen. Wir wollen mit Vision leben. Wir wollen dir nachfolgen. Herr, und es beginnt alles mit einer inneren Entscheidung. Zu sagen, ja, Jesus, ich gehe den Schritt. Vielleicht kannst du noch nicht mal genau benennen, was das ist. Vielleicht kannst du es, aber es beginnt mit einer Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Du kannst diese Entscheidung jetzt treffen. Und vielleicht ist diese Entscheidung, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und bisher hast du immer gesagt, Mann, ich muss erstmal noch mein Leben in Ordnung bringen. Diese verdrehte Beziehungsgeschichte, in der ich bin. All der Kram, den ich noch nicht hinbekomme oder was auch immer. Und dann kann ich Jesus nachfolgen. Aber es gilt, die Entscheidung heute zu treffen. Und während alle Augen geschlossen sind, einfach mal nicht links, rechts gucken. Schließ mal einfach deine Augen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich bin nicht bereit, aber ich treffe diese Entscheidung, dann darfst du dich mal kurz melden. Würde ich gleich sehr gerne mit dir beten. Hammer, ich sehe eure Hände. Danke, ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Und wir machen das ganz klar und simpel. Ich bete und wir beten alle nach. Und du weißt für dich, was in deinem Herzen abgeht. Das weißt du und das sieht Jesus. Hey, ein paar Leute, die gerade die Hände gehoben haben. Ich habe gerade innerlich so ein Bild, ich habe das Gefühl, Jesus steht vor dir mit einem Riesengrinsen. Sagt, come on. Darauf habe ich gewartet. Komm, wir beten zusammen. Jesus, danke, dass du lebst. Du bist auferstanden. Ich gebe dir alles. Ich Ich gebe dir alles, was ich weiß und was ich nicht weiß. Ich gebe dir mein Leben. Ich gehöre dir. Herr, hilf mir, dir nachzufolgen mit meinem Leben. Herr, ich bete, dass du sichtbar wirst durch mich. Amen. Amen. Come on, lass uns den Leuten mal einen Applaus geben, die gerade. Herr Church, lass uns gemeinsam Glauben haben. Und wenn die Momente kommen, wo es gilt, große Entscheidungen zu treffen, dann sind wir ready, weil davor ganz viele kleine Entscheidungen waren, wo wir sagen mussten, ich glaube, Jesus, ich glaube. Und das Große kommt, sagen wir, come on. Wisst ihr, ich begegne ständig Leuten in letzter Zeit, die mitbekommen, was hier geht, was hier abgeht, und die sagen, wie funktioniert das überhaupt? Wo kommt das her? Was ist da los? Leute in irgendwelchen Instituten, wo wir was gespendet haben, Leute aus anderen Kirchen. Mir wurde erzählt, in einem Kirchengemeinderat haben sie heiß diskutiert, warum sind so viele Leute bei Equippers? Und hey, Mann, ist das nicht cool, wenn wir eine Provokation sein können? Sagen, hey, Kirche ist nicht was von gestern, sondern Kirche ist die Antwort auf die Ängste und auf die Furcht, die gerade da ist in unserer Gesellschaft. Es gibt einen Ort, wo wir zusammen sein können, weil wir einen Herrn haben, weil wir einen Erlöser haben. Amen. Vielen Dank.